Wirkung, Charisma, Auftritt ist auch für viele von euch ein Thema, nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera. Es ist ja heute mittlerweile schon normal, mit seinem iPhone oder mit seinem Handy rumzulaufen, sich aufzunehmen, kurze Reels zu machen, kurze Stories zu machen oder halt auch wirklich Interviews vor einer Kamera zu führen, oder wie wir das jetzt gerade hier machen. Ne? Wir nehmen jetzt hier unseren Podcast auf und ich habe heute eine ganz besonders schwierige Situation. Ich habe die ihn hier. Ist auf der einen Seite ziemlich cool, weil ich lerne ganze Menge, aber auf der anderen Seite denke ich, Mist, das kann ich wieder besser machen. Und ich habe sie eben gefragt. Ist ja jetzt schon der Teil 2. Und ich habe sie eben gefragt, was kann ich denn besser machen? Und ich habe gehofft, sie sagt, gar nichts, du bist so gut. Was hat sie gesagt? Ganz diplomatisch ihn.
Ich meinte, Kleinigkeiten, aber wenn, sprechen wir da am Ende drüber, weil sonst stresst dich das gleich nur.
Genau, genau. Ja, vor der Kamera. Was muss ich beachten? Was sind die Schwierigkeiten vor einer Kamera im Gegensatz zu der Bühne? Was ist anders? Und was sind so die Dinge, die auf jeden Fall wichtig sind und wovor ich mir auch vorher Gedanken machen muss, wenn ich vor eine Kamera gehe? Ich gebe einfach mal direkt das Wort an dich, Ian. Was sind die Fragen, die dir die meisten Leute zu diesem Thema stellen?
Die meisten kostet es einfach wahnsinnig viel Überwindung, in eine Kamera zu sprechen. Einfach weil es erstmal fremd ist und wir häufig eben uns auch nicht gerne selber sehen. Das Problem ist auch tatsächlich, dass wir oft komisch werden. Im Gespräch ist es häufig leichter, normal zu sprechen und viele sprechen, sobald sie in die Kamera sprechen, plötzlich zum Beispiel sehr monoton und werden ganz anders vom Typ. Mhm. Was man wissen muss, was immer passiert. In dem Moment, wenn wir in eine Kamera sprechen, dann machen wir uns unbewusste Prozesse bewusst. Das heißt, wir fangen auch an, uns zu beobachten, weil wir wollen ja gut sprechen. Und dann wissen wir manchmal, wir müssen gut betonen und machen dann solche komischen Sachen wieder, weil wir überbetonen. Mhm. Das heißt, was eigentlich ein Profi vom Laien unterscheidet, ist, dass er besser sich nachspielen kann, wie er oder sie klingt, wenn wir natürlich sind, wenn wir gut drauf sind. Und für jemanden, der noch nicht oft von einer Kamera gesprochen hat, braucht es Übung. Und deshalb ist es wichtig, sich zu Hause wirklich hinzusetzen und einfach einmal täglich zum Beispiel eine Minute in die Kamera zu sprechen, einfach nur um Übung zu bekommen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was gefällt uns nicht. Der erste Schritt ist immer, wo gucke ich hin? Das fragen tatsächlich auch sehr viele. Mhm. Kennt ihr ja auch bei, egal ob Teams oder Zoom und so weiter, wo schaue ich hin? Und wichtig ist immer, in dem Moment, wenn wir sprechen, müssen wir in dieses schwarze Loch gucken, in diesen Punkt gucken, weil sich die anderen angeschaut fühlen. Mhm. Wir schauen lieber auf die Menschen, genau. Weil klar, wir kriegen eine Reaktion mit, aber wir gucken immer nach unten. Das sieht dann auch schnell ein bisschen traurig aus. Wir können das einschätzen, weil es alle inzwischen eigentlich machen. Daher ist es nicht schlimm, aber wir haben ganz schnell eine richtig gute Wirkung, wenn wir dann doch einmal wieder in die Kamera gucken, weil wir das Gefühl haben, da stellt gerade jemand Blickkontakt her. Wichtig ist, wir starren natürlich nicht die ganze Zeit in die Kamera. Wenn wir nachdenken, dann lassen wir auch immer den Blick wieder schweifen. Wenn ich dann was erzähle, wie im Gespräch auch, und gucke dann wieder in die Kamera.
Was ich ganz besonders schlimm finde, so als Interviewer, wenn ich zum Beispiel Bewerbungsgespräche führe, ich führe ja viele Bewerbungsgespräche via Zoom, via Teams, und manche haben dann das Handy, haben dann die Handykamera und legen das Handy so vor sich hin und dann schaue ich denen so von unten in die Nasenlöcher. Das ist ja so furchtbar.
Aber genau. Auch das lässt sich immer leicht lösen. Es sollte wirklich immer die Kamera auf Augenhöhe sein, weil sonst die Perspektive sehr unangenehm ist. Und wir mögen nicht, wenn Menschen auf uns runter gucken oder aber auch von unten nach oben gucken. Und daher ist dann da auch einfach wichtig, dass wir das einmal so richten, dass die Kamera auf Augenhöhe ist.
Also ich schaue überwiegend in die Kamera,
während du sprichst.
Punkt, während ich spreche. Und ansonsten versuche ich, die Menschen schon im Blick zu haben. Ne?
Und wenn sie zum Beispiel antworten und reagieren, dann kannst du auch mal wieder runtergucken. Mhm. Während du sprichst und in die Kamera guckst, da ist es eben oft wichtig, dass dir deine Natürlichkeit nicht so völlig flöten geht. Das ist das, was ich vorhin meinte, was wir ein bisschen üben können. Weil manche überdrehen eher etwas. Das, bevor du zu wenig machen würdest, würdest du eher mal mehr machen. Mhm. Und in dem Moment kann man das wie so ein bisschen regulieren, dass wir merken, wann überspielen wir etwas und machen zu starke Bewegungen und sprechen zu krass und wann wird es einfach zu monoton. Was auch immer passiert vor der Kamera ist, dass wir oft plötzlich viel zu schnell werden und überhaupt keine Pausen mehr machen, weil da ist ja kein Gegenüber. Sonst im Gespräch habe ich ja ein Gegenüber, was die Inhalte abnickt oder irgendwie oft auch nonverbal reagiert. Von der Kamera ist wichtig, übt es vorher und stellt euch einfach vor, wenn ihr auf Punkt geht, da sitzt jemand und der nickt das ab. Und dann sprecht ihr weiter.
Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn ich so einen Workshop habe via Zoom und ich schaue nur in die Kamera und dann sehe ich da irgendwo 20, 30 Gesichter und ich kann die Reaktion gar nicht so wahrnehmen und ich habe das Gefühl, ich spreche mit einer Wand.
Richtig.
Also das kann, das ist,
das ist das, was uns gar nicht so orientierungslos macht. Und da ist auch wichtig, weil genau, viele gucken ja auch leider sehr desinteressiert, finden es sogar richtig gut oder daddeln nebenher am Handy rum. Und da ist wichtig, das ist ein bisschen wie so ein Studiomusiker. Wir müssen auch gut performen, wenn wir gerade nicht der Rockstar auf der Bühne sind. Und dann ist wichtig, dass du dich einfach gut mit deinen Inhalten und mit deinem emotionalen Storyboard verbindest, weil dann ist es dir egaler. Natürlich sollten wir immer unsere Zielgruppe mitbekommen und können dann reagieren. Aber dann weiß ich zum Beispiel, wo spreche ich etwas energetischer. Was wir immer brauchen vor der Kamera ist eben auch eine Variation. Und häufig machen wir ein bisschen Augen zu und durch, werden dann schneller, versuchen schnell alles abzuhaken und dann wird es zu eintönig. Und wichtig ist, wenn du vorher weißt, ich beginne zum Beispiel mit einem Paket, also ich nenne gerne die einzelnen Teile, egal ob es eine Dreierstruktur ist oder was auch immer, dass wir verschiedene Pakete haben. Und da haben wir unterschiedliche Energien. Und es ist immer gut, wenn du vorher schon in deinem Skript nicht nur ein paar Stichpunkte hast, sondern zum Beispiel auch ein paar Smileys, dass du weißt von der Energie oder auch weißt, wo besänftigst du mal das Publikum, ne, wo du weißt, deine Zielgruppe ist gerade, das stresst die, das sind so viele Punkte, dann kannst du in Ruhe auch wieder sprechen und sagen, ich weiß, es sind viele Punkte, wir gehen das langsam Schritt für Schritt an. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den ersten Punkt an, dann gehen wir wieder hoch in der Energie. Und das kann man entsprechend auch vorbereiten und üben.
Und du kannst natürlich vor der Kamera auch Menschen besser mit einbeziehen, ne? Als wenn du auf der Bühne bist und da meldet sich ja Willi Müller in der 10. Reihe. Ne?
Also kommt eben drauf an, wie viele Menschen zugucken. Sagen wir mal, du bist jetzt nur in einem kleinen Call und hast da 4, 5 Personen. Dann kannst du natürlich leichter in eine Interaktion gehen.
Ja, ich meine auch, wenn ich einen Chat habe mit 100 Leuten.
Okay,
ne, da melden sich ja nicht alle 100 gleichzeitig, sondern vielleicht mal nehme ich mal die ersten 3, 4, 5 dran. Kannst du besser in die Interaktion gehen, weil diese Menschen dann auch direkt vor der Kamera erscheinen, wenn sie sprechen, ne, als wenn ich irgendwo in der Reihe Nummer XY jemanden mit einbeziehe.
Ja. Bei, sagen wir mal, wenn schon 100 drin sind, dann ist es manchmal kritisch, weil nicht jeder angesprochen werden möchte. Das heißt, da haben wir schon oft das Problem, wen spreche ich an, wen nicht. Und manchmal entsteht eben auch eine Art Konkurrenz, dass manche länger Raum hatten und angesprochen wurden und andere nicht. Das heißt, das kann auch manchmal je nach Führungsposition ein bisschen heikel sein. Da ist oft gut, es sich vorher bewusst zu machen, auch welche Teams nenne ich zum Beispiel oder wen nehme ich wirklich vom Namen her dran, wen auch nicht. Da sind wir immer sehr empfindsam.
Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich ja das Problem, was mache ich, wenn die Leute den Saal verlassen? Ne, wenn auf einmal, was weiß ich, 10% den Saal verlassen. Wenn ich vor der Kamera stehe und ich sehe dann, habe dann 100 Leute im Chat, sehe dann einer nach dem anderen schaltet ab oder macht die Kamera aus. Hast du da einen guten Tipp, wie ich damit umgehen kann?
Das Problem mit der Kamera ist eben, dass die meisten es gerne haben, wenn alle die Kamera anhaben, logischerweise, weil wir mehr Kontakt haben, aber kennen wir selber auch. Ich mache auch gerne die Kamera aus, wenn ich nur irgendwo in so einem Riesencall sitze, weil ich dann halt wirklich nebenher in Ruhe was trinken, essen kann oder was auch immer. Ich finde, wenn es wichtig ist, hilft es immer am Anfang, eine kleine Selbstoffenbarung zu machen und einmal zu erklären, nachdem wir den Nutzen thematisiert haben, warum es wichtig wäre oder für mich auch einfacher wäre, wenn die Kamera anbleibt. Und dann kann man eben gucken, wer reagiert darauf. Aber letzten Endes dürfen es natürlich immer die entscheiden, die hinter der Kamera sitzen. Wir können niemanden dazu zwingen und es hat auch jeder ein Recht dazu, rauszugehen, wenn es entweder nicht so spannend war oder er oder sie keine Zeit hat.
Jetzt kommen wir mal zu den Inhalten. Wir haben ja Fragen gestellt an euch. Ihn hat auch an ihre Führungskräfte Fragen gestellt. Da kamen dann solche Fragen wie, was kann ich gegen Füllwörter tun? Also diese A's, Ös.
Ja, das ist tatsächlich was, was sehr häufig kommt. Da ist immer wichtig zu unterscheiden. Füllwörter sind eben, wenn ich es mache oder wenn wir praktisch stocken, das ist tatsächlich störend. Wenn wir es ab und zu mal machen, ist es überhaupt nicht schlimm, dann ist es sogar natürlich. Also es gibt auch Sendungen bei Telepromptern, da haben wir es schon reingeskriptet, damit es nicht zu perfekt klingt. Das ist auch, wenn wir zu perfekt sprechen, die ganze Zeit und noch so ein bisschen künstlicher, dann brauchen wir manchmal ein um wieder Nahbarkeit herzustellen, dass es natürlicher klingt. Wenn jemand viele Ums macht, dann ist es manchmal einfach nur eine Angewohnheit. Das kann man auch sehr leicht und gut abtrainieren, aber jeder muss praktisch einmal rausbekommen, ist es einfach nur eine Angewohnheit. Alle fangen oft schon mit einem an und sagen, ich würde sagen, andere wiederum können eben diese Pausen nicht gut aushalten und füllen dann jede Pause mit einem Das heißt, im ersten Schritt ist immer gut rauszubekommen, warum mache ich überhaupt ein Und das merkt ihr, wenn ihr es versucht zu vermeiden. Auch da ist die Möglichkeit zum Beispiel eine Audioaufnahme mit dem Handy machen und versuchen, 30 Sekunden zu sprechen, zum Beispiel die To-Do-Liste einsprechen oder Ähnliches und das zu versuchen ohne Ums. Und dann haben wir schon eine Herausforderung, weil wir merken, kommen die einfach automatisiert immer am Anfang oder zwischendurch? Oder fällt es uns so schwer, weil wir vielleicht sogar auch gar nicht auf Punkt gehen die ganze Zeit und wieder permanent diese Girlandensätze haben? Dann kann man das aber trainieren.
Ich finde sowieso, dass das ein guter Hinweis ist, Sprachnachrichten zu verschicken auch oder kleine Videos an Freunde zu verschicken und damit auch anzufangen, in einem gewohnten Umfeld zu üben. Zu üben. Videos zu machen, die man auch mal wegschickt. Man kann sie ja 2-3 Mal machen, man kann sie ja immer wieder probieren. Ja. Oder auch Sprachnachrichten zu machen. Ne?
Tatsächlich ist das auch was ich immer nach Workshops oder Coachings versuche mit zu integrieren, weil wir brauchen eben regelmäßige Übungsmöglichkeiten. Und viele hassen Sprachnachrichten. Da sage ich dann auch immer, mach gute Sprachnachrichten, dann lieben wir Sprachnachrichten. Natürlich sollten die nicht so lange sein. Und es gibt ja immer die Funktion, dass wir die Sprachnachricht machen und anhören. Und wenn sie nicht gut war, könnt ihr sie neu machen und noch nicht rausschicken. Mhm. Und das ist tatsächlich eine richtig gute Übung, ruhig 1-2 Mal täglich locker eine Sprachnachricht aufzunehmen und dann zu gucken, dass die Inhalte stimmen, dass es gut auf Punkt ist, dass wir schöne Pakete machen und stimmlich sprecherisch variieren. Mhm. Natürlich muss es dann sehr natürlich klingen, weil sonst findet unser Gegenüber das wieder sehr unangenehm, wenn wir da plötzlich künstlich sprechen.
Die nächste Frage finde ich auch sehr interessant. Wie kann ich mitreißend sprechen?
Ja, das ist eben oft die Problematik, dass wenn wir Inhalte vorbereiten, dann sind wir völlig beschäftigt, diese Punkte abzurufen. Und dann sinkt meistens unsere Ausdruckskraft. Und in dem Moment werden wir dann monotoner zum Beispiel und haken diese ganzen Punkte ab. Und dann sind wir nicht mehr so ausdrucksstark. Das heißt, da ist auch wieder wichtig, zum einen zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich. Das heißt, wir können emotional variieren. Wir können aber auch zum Beispiel vom Tempo her variieren und wir können mit Pausen arbeiten. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, die wir vorher im Text integrieren können. Das heißt, wenn ich es vorbereite, was wir vorhin schon mal hatten, dann ist es einfach wichtig, dass ich weiß, wo habe ich eine höhere Intensität, wo ist sie auch mal geringer. Und in dem Moment muss die Dramaturgie stimmen. Das heißt, ich darf nicht einfach willkürlich plötzlich viel schneller und die ganze Zeit energetisch sprechen, dann wundern sich die Menschen. Aber wenn es inhaltlich sinnvoll ist, dass eben das Was und das Wie zusammenpasst, dann wird es super abwechslungsreich. Und da ist es eben klug, sich eine Dramaturgie zu überlegen. Wenn ich weiß, ich bin die ganze Zeit über 3 Strukturen nur positiv und immer im gleichen Tempo, dann ist das einschläfernd, weil dann wird es wieder monoton. Sondern dann muss ich halt mal auf die Vorteile, auf die Nachteile oder auf eine Story, die ich lebendig erzähle.
Also ich merke, es ist gar nicht so einfach, einen Vortrag zu halten. Ne?
Es ist komplex, aber wenn man es regelmäßig macht, kann man schon auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sehr, sehr schnell eine hohe Wirkung erzeugen. Mhm. Weil wir sind ja alle sehr gut trainiert. Wir sprechen alle unser Leben lang. Wir konnten schon im Mutterleib hören. Das heißt, wir sind sehr sensibilisiert. Und wenn wir schnell erkennen, wo wir eben auch unsere Fähigkeiten haben und die auf die Bühne und vor die Kamera bringen, dann können wir da schon auch schnell beeindrucken.
Ja, die nächste Frage, wie bekomme ich mehr Stimmvolumen?
Okay, auch das, genau, manche merken natürlich, dass ihre Stimme entweder sehr dünn ist. Und es gibt manche, die haben das Gefühl, sie können nicht lauter werden, weil es klingt dann zum Beispiel so. Und wiederum andere wissen, sie haben eher eine heisere und rauere Stimme, ja. Das klingt dann so. Und damit kann ich natürlich auch nicht lauter werden. Und dann müsste man eben einmal schauen, wenn wir uns angewöhnt haben, sehr leise zu sprechen, dann braucht es eben Stimmvolumenübungen. Man kann alles verändern. Jeder kann lernen, zum Beispiel etwas tiefer zu sprechen. Oder mit einer voluminöseren Stimme. Entweder muss er oder sie dann zum Logopäden, das heißt, die können auch eine Stimmtherapie machen, dass man dann entsprechend wieder mehr Volumen auf der Stimme hat. Es gibt aber eben auch Übungen, wie zum Beispiel, was wir vorhin schon mal oder im ersten Teil schon mal hatten, mit Mom, 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 dass ich merke, ich mache das nicht mit Stimmdruck, dass ich Mom, Mom, Mom versuche, lauter zu werden. Stimme funktioniert nie über Druck. Sondern indem ich versuche, Vokale zu dehnen und sogenannte Klinger wie beim M, dann kann ich das üben, dass meine Stimme wieder mehr Resonanzen hat.
Wie kriege ich denn diese Heiserkeit weg?
Heiserkeit ist auch immer ein großes Thema, weil eben Menschen, die sehr viel sprechen und sehr viel Stress haben, entweder irgendwann Halsschmerzen bekommen oder plötzlich eine nicht mehr so leistungsfähige Stimme haben. Und wenn die Stimme heiser ist, genau damit kann ich nicht lange am Stück sprechen.
Du kannst das so auf Knopfdruck, ne? Dass die auf einmal heiser wird, die Stimme.
Deshalb kann ich auch Menschen beibringen, Krass. Wie sie nicht heiser klingt. Aber genau, oft ist es eben eine Überlastung. Das heißt, es ist wie beim Sport. Wenn die Muskeln überlastet sind, dann reagiert der Körper. Es ist schon so, dass sogenannte High-Performer müssen wissen, wo Grenzen sind. Ich habe manchmal YouTuber, die einfach wahnsinnig viel aufnehmen, auf sehr vielen Events sind und irgendwann macht die Stimme schlapp. Und dann können die nicht mehr die Leistung abrufen, weil die Muskeln sind erschöpft. Es ist wie bei einem Marathonläufer. Das heißt, Menschen, die eben sehr, sehr viel sprechen, müssen wissen, wann trinke ich wie viel? Wie laut kann ich am Stück sprechen? Wie lange kann ich sprechen? Wann muss ich auch definitiv schlafen, dass ich meine Stimmbänder erholen können? Und die haben auch meistens sogenannte Warm-up- und Cool-Down-Übungen, damit sie die Leistung abrufen können. Ist wie bei Sängerinnen und Sängern. Die brauchen das auch oft, damit sie keine sogenannten Stimmbandknötchen bekommen. Die müssen einfach eine ganz andere Leistungsfähigkeit abrufen.
Ich meine, wenn wir ab und zu mal auf die Bühne gehen, werden wir sicher nicht das Stimmthema bekommen. Aber mir fällt auf sehr viel, gerade bei Videos, bei Instagram oder bei YouTube, dass Menschen doch schon heiserne Stimmen haben. Und das stört mich als Zuhörer extrem, auch wenn die Inhalte spannend sind. Ja. Aber mich stört das, wenn jemand so kratzt, so heiser ist.
Und das ist eben auch das Problem, dass wir häufig, wenn wir eine polarisierende Stimme haben, es kann zum Beispiel auch die Tonhöhe sein. Wenn ich sonst normal spreche, aber jetzt mit einer überhöhten Sprechstimmlage, lenkt es vom Inhalt ab, es irritiert. Und das Gleiche passiert eben auch, wenn jemand so rau spricht. Sind aber auch Modewellen. Oft werden jüngere Sprecherinnen und Sprecher und auch Moderatorinnen gecastet, die raue Stimmen haben, weil es ein bisschen verruchter ist, ein bisschen sexy, ist aber auch nicht leistungsfähig. Es gab mal so einen Trend früher, da wollten alle rau sprechen. Und das ist auch Geschmackssache. Stimmen sind wir auch sehr empfindsam. Es geht ja immer darum, auch was findet mein Gegenüber angenehm, was auch nicht. Und wenn zufällig die Tante eine ähnliche Stimme hatte und du mochtest sie nicht, dann hat er oder sie ist auch deutlich schwerer.
Wie ist es denn mit zu schnell und zu langsam sprechen?
Ja, die meisten haben ein Thema damit, dass sie zu schnell sprechen, wenn sie aufgeregt sind. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir zu schnell sprechen, also man muss schon sehr schnell sprechen, dass man nicht verstanden wird. Weil meistens fangen wir dann auch an zu nuscheln und dann wird es schwierig. Wenn wir nur ein bisschen beschleunigt sprechen, ist es kein Problem. Wenn wir zu langsam sprechen, dann ist es ein Problem, weil es immer negativ auf die Kompetenzbewertung geht. Das heißt, lieber ein bisschen zu schnell als zu langsam. Bei zu schnell ist eben oft das Problem, dass man uns nicht folgen kann, weil häufig dann auch die Pausen fehlen. Und daher geht es dann bei Menschen, die zu schnell sprechen, oft darum, dass sie mehr Struktur haben, dass sie klarere Pausen machen. Und in dem Moment reicht es oft auch schon wieder aus. Kann man aber auch üben. Ich mache auch gerne, wenn wir Vorträge oder Reels oder was auch immer vorbereiten, ist ein bisschen wie auf der Autobahn, ist 120, wo wir mal eine hohe Energie haben. Dann brauchen wir auch mal eine Info, einfach nur in der 70er-Zone. Wichtige Dinge verlangsamen wir, die sprechen wir dann auch mal wie in einer 30er-Zone und können dann wieder anziehen. Und damit wird es wieder schön abwechslungsreich. Also nur schnell funktioniert nicht, nur langsam sowieso nicht, sondern wir brauchen da auch immer die Variation. Ihnen, das klingt bei dir alles so easy.
Ist ja mein Beruf. Das ist wie wenn wir über Führung sprechen. Das klingt bei dir auch sehr einfach.
Du hast sehr viel erzählt. Bisher sehr viel sehr interessante Sachen. Und obwohl wir uns schon eine Weile kennen, habe ich gerade gedacht, wow, den Podcast musst du dir mal öfter anhören. Oder was Ihnen wieder gesagt hat. Jetzt hast du viele Informationen gegeben an unsere Zuhörer und unsere Zuschauer. Was ist eigentlich mit dir? Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
Also ich habe das tatsächlich studiert. Also ich habe Kommunikation, Psychologie und Patholinguistik studiert. Also habe mich daher von der Pike auf mit beschäftigt. Und habe später auch eine Ausbildung als Voice Coach, hieß das damals, gemacht, weil mich eben interessiert hat, wie funktioniert das alles, welche Muskeln gibt es da und so weiter. Das Interesse kam auch sicherlich, weil ich selbst als Kind länger mal nicht gut sprechen konnte. Also ich konnte über Jahre, war ich auch selber wie blockiert und hatte dann danach auch einfach eine sehr, sehr dünne Stimme und habe selber erlebt, wie es ist, wenn man eigentlich inhaltlich gut ist und sich nicht äußern kann. Das ist ja das, worunter auch viele Führungskräfte leiden, dass sie wissen, sie sind absolute Expertinnen und Experten und es wird nicht wahrgenommen. Und deshalb mache ich das auch so gerne, weil ich muss nicht komische und künstliche Dinge reincoachen, sondern es geht immer darum, was braucht es, dass der Mensch hörbar und sichtbar wird in seinen menschlichen, aber auch in den fachlichen Qualitäten. Und damals gab es eben noch keine Therapie, also ich musste mir das alles einfach selber ein Stück weit aneignen und ja, liebe das deshalb sehr, was ich da machen darf.
Du hast da wahrscheinlich auch sehr schnell Erfolgserlebnisse.
Ja, man kann tatsächlich alles sehr schnell verändern. Das wird auch oft unterschätzt. Man muss an den richtigen Reglern drehen, ne? Weil oft ist, viele denken, sie müssen 20 Stunden sich mindestens beschäftigen und dann über die Haltung und Atemübung und so weiter. Es gibt einfach sogenannte Wirkungsregler, ne? Wie zum Beispiel, was wir angesprochen hatten. Wie kann ich schön variieren? Wie kann ich gut in Kontakt kommen mit dem Publikum? Und darüber kann man sehr, sehr schnell Erfolge erzielen.
Hast du einen Erfolg, auf den du ganz besonders stolz bist, so wo du gesagt hast, wow, da habe ich einer Person richtig helfen können?
Ach, ich habe oft natürlich auch sehr spannende Menschen, die vor sehr, sehr großem Publikum stehen. Also wenn, es ist schon so, die haben auch richtig Stress, die haben vorher Panikattacken und auch währenddessen, manchmal sind es auch Schauspieler, die eine Hauptrolle haben und im Dreh merken, sie können irgendwann kaum noch sprechen, weil sie das Gefühl haben, sie können das nicht stemmen und die ganze Produktion hängt an ihnen. Das heißt, wenn es richtig stressig wird, da bin ich sehr gut, weil ich einfach schnell hören kann, was es braucht, dass die Menschen doch auch wieder zur Ruhe kommen und die Leistung abrufen können. Und das ist dann schön, sozusagen die zu begleiten, dass sie doch dieses Herausragende schaffen, wie eben vor 40.000 Menschen sprechen und vorher knallen die Nerven durch. Da hatte ich auch schon Menschen, die wirklich nur flüsternd zu mir kamen und sagten, sie haben keine Stimme mehr. Und in dem Moment wieder zu zeigen, natürlich hast du Stimme, wir brauchen jetzt nur eine sehr, sehr gute Auftrittsstrategie. Es wird oft unterschätzt, wie herausfordernd einfach bestimmte Dinge auch sind, weil häufig auch im Profibereich nicht darüber gesprochen wird. Auch die Profis haben Stress, haben schlaflose Nächte. Und das ist aber das, was mir auch wirklich Spaß macht, da Menschen zu begleiten.
Also ich denke auch manchmal, stell dir mal vor, du stehst da auf der Bühne und da sitzen 10.000 Leute und mehr. Was musst du für ein Gefühl haben, erstmal, wenn du noch hinter der Bühne stehst,
ja,
wenn du so 10 Minuten vor dem Auftritt bist, ja, und wenn du dann rausgehst, zumal wenn es nicht permanent gewohnt bist, ne?
Richtig.
Was muss das für ein wahnsinniger Druck sein?
Ja, da gibt es auch von Durchfall bis Erbrechen alles.
Ja.
Und wie gesagt, oft ist es auch so ein Druck, weil manchmal, es kommt halt drauf an, bin ich geladener Gast oder ist es sogar meine Veranstaltung, dann hängt auch einfach finanziell so wahnsinnig viel dran und oft hängen auch so viele Menschen noch mit dran und deren Jobs. Und das macht wahnsinnigen Druck. Ich habe auch lange tatsächlich Sängerinnen und Sänger begleitet, wenn die Tourneen machen, weil da war auch immer das Problem, die Stimme muss durchhalten. Es haben ja einfach sehr viele Menschen die Karte gekauft. Und da war nicht das Problem, dass die nicht mehr singen können. Das Problem war, was muss ich tun, damit ich stimmlich, vor allem auch wenn ich merke, es kommt eine leichte Erkältung oder Ähnliches, diese Leistung abrufen kann. Und natürlich haben die alle Panik, dass sie eine Veranstaltung absagen müssen. Und das ist Psychoterror pur. Muss man lernen, wie man damit umgehen kann. Das sind einfach sogenannte Auftrittsängste. Und das kann man dann aber beruhigen. Die sind aber eben auch sehr nachvollziehbar.
Und unser Körper ist einfach sehr spannend, was dann alles so passiert, was wir nicht wissen. Auch viele haben live, wenn sie moderieren, einen Nervenzusammenbruch. Das passiert alles, weil wir einfach einen ganz anderen Stress im Körper haben.
Sehr spannend, Ihnen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich jetzt fragt, wie bekomme ich mehr Infos von dieser Frau? Gibt es bei dir irgendwelche Kurse, Workshops oder Einzelcoachings? Oder wie kann man von deinem Wissen profitieren?
Genau, es kommt immer darauf an, was eben jemand inhaltlich braucht. Ich arbeite gern mit Menschen, die auch sehr viel unterschiedliche Sprechsituationen haben. Mal Bühne, mal Kamera, mal Mikrofon, und biete sowohl Workshops an. Das ist oft unternehmensintern oder senderintern. Genauso für höhere Führungskräfte auch Einzelcoachings, weil die eben ganze Townhalls zum Beispiel bedienen müssen, den großen Auftritt können müssen, auch vor der Kamera. Und im Moment entwickle ich auch bestimmte Online-Module, die dann auch wahrscheinlich gegen Ende des Jahres kann man kaufen, kann man sich angucken und gerade für die einzelnen Aspekte dann inhaltlich und auch Übungen bekommt, was es braucht, um das umzusetzen.
Von meiner Seite aus sage ich herzlichen Dank Ihnen für die tollen Informationen, für die vielen, vielen Tipps, und das letzte Wort hast du.
Ach, ich kann nur ermutigen, weil ich ja selber weiß, wie es ist, wenn man immer denkt, man ist nicht gut und kann nicht gut sprechen. Man kann sich das wirklich alles aneignen und man muss ja auch nicht ein Riesen-Entertainer werden. Es geht ja nur darum, dass man mit den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten es schafft, vor eine Kamera zu treten oder auf die Bühne zu kommen, damit wir eben ein bisschen mehr unsere Sprecherpersönlichkeit zeigen können, weil darüber entsteht eben Kontakt. Und das ist das, was uns ja oft wichtig ist, weil wir wollen Begegnungen mit Menschen. Und das ist dann auch einfach sehr erfüllend und schön.
Vielen Dank.
Ich danke dir.